Wenn die Chipunternehmen aus Taiwan nicht mehr liefern können, würde innerhalb weniger Monate im Grunde die gesamte weltweite moderne Industrie zum Erliegen kommen.
Das meint ein deutscher Halbleiterhersteller und es ist ja in der Tat ein ziemliches Horrorszenario für unsere Industrieländer. Darauf müsse sich die EU vorbereiten, so dieser EU-Abgeordnete.
In a situation where there is a crisis, we'll be able to ensure a minimum level of the chips production in the European Union.
Der Ausbau der heimischen Chipproduktion, den will die EU mit unterschiedlichen Investitionen in wenigen Jahren erreichen. So stellt sich das EU-Kommissionschefin von der Leyen vor.
Das Ziel ist es, gemeinsam ein modernes europäisches Chip-Ökosystem aufzubauen, einschließlich der Produktion. Dadurch soll unsere Versorgung sichergestellt und neue Märkte für bahnbrechende europäische Technologien geschaffen werden.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Kann das gelingen? Sind Europas Chipträume realistisch? Ist der Halbleiterzug nicht schon längst in Asien und in den USA abgefahren?
Das besprechen wir heute hier in der zweiten Folge zum weltweiten Chiprennen. Ich bin André Zanto, hallo.
Und ich bin Katja Bigalke, hallo. Ja, und wir nehmen uns hier heute unter anderem das europäische Chipgesetz vor, mit dem die EU ja die Halbleiterknappheit angehen will. Mit 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen soll die Position Europas in Sachen Chiptechnologie gestärkt werden. Bis 2030, so der Wunsch, soll sich der EU-Weltmarktanteil in diesem Sektor auf sage und schreibe 20% verdoppelt haben. Und dabei geht es in der Tat um viel Geld. Im Jahr 2022 wurden nämlich immerhin 573 Milliarden US-Dollar mit Halbleitern umgesetzt.
Also eine Menge Geld, die da drin steckt. 20% soll der Marktanteil werden von der Europäischen Union. Die Frage ist nur, ja, worauf soll dieses Gesetz jetzt aufbauen? Wir haben bereits vor Ort schon mal geschaut, wer da an wichtigen Playern hier existiert. Wo mischt Europa jetzt schon oben mit und wo könnte es auch in Zukunft mitmischen?
Mit Chris Miller, Autor des Buchs Chip War, der uns ja mit seiner Expertise in diesem Weltzeit-Special zum Thema Chips zur Seite steht. Mit dem haben wir auch über diese Fragen gesprochen. Er hat zur aktuellen Position Europas in der Chip-Lieferkette Folgendes gesagt.
Nun, heute spielen sowohl die USA als auch Europa eine wichtige Rolle bei der Produktion fortschrittlicher Chips, auch wenn beide relativ kleine Player sind in dem Produktionsablauf. Wenn es um das Design von Halbleitern geht, sind US-Firmen weltweit führend. Wenn es um die Herstellung der Werkzeuge geht, die notwendig sind für die Herstellung von Chips in nahezu atomarer Größenordnung, dann sind da nur wenige Firmen in Kalifornien und in den Niederlanden, die weltweit eine führende Rolle spielen. Und wenn es um die Materialien geht, die zur Herstellung von Chips benötigt werden, um hochreine Chemikalien und Gase, da gibt es eine Reihe europäischer Firmen, die absolut wichtige Akteure sind. Man kann nicht nur auf die Anzahl von Chips schauen, die ein Land produziert, um die Lieferkette zu verstehen. Denn tatsächlich sind einige der technologisch komplexesten Teile der Chip-Lieferkette und auch des Herstellungsprozesses die Produktion von Werkzeugen und Materialien, die später verwendet werden, um dann tatsächlich Chips herstellen zu können.
Ja, da muss man also wirklich ziemlich kleinteilig denken, den Chip, um den es am Ende geht, in seine ganzen Bestandteile zerlegen quasi, um dann zu verstehen, wer eigentlich was macht und was machen kann und wie die Arbeitsteilung hier auch global aussehen könnte. Von Chris Miller hören wir später noch mehr.
Hallo?
Hallo, da sind Sie.
Hören Sie mich?
Ja, jetzt hören wir Sie.
Jetzt habe ich mich unmuted.
Das ist Julia Hess, die wir hier gesprochen haben, Expertin für Technologie und Geopolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin. Ja, und die hat viel zu Chips und zur Europäischen Union gearbeitet zuletzt und wir wollten von ihr wissen, wo die EU-Staaten derzeit stehen in der Halbleiter-Rangliste weltweit.
Also ich glaube, wenn wir das beantworten wollen, dann müssen wir erstmal so einen Schritt zurückgehen und mal so ein bisschen auf den Aufbau der Halbleiter-Wertschöpfungskette schauen. Also ich denke, es ist nicht so einfach, einen Ranking zu erstellen. Dafür ist einfach die Wertschöpfungskette viel zu komplex und dafür ist auch die Bedeutung der Zulieferermärkte viel zu wichtig. Also wir haben ja quasi die drei Produktionsschritte, also das Chip-Design, die Frontend-Fertigung und die Backend-Fertigung. Und diese alle kommen aber eben gar nicht aus, ohne die Zulieferung von Chemikalien, von Maschinen, von Wafern. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, wonach wollen wir jetzt hier ranken? Also wenn wir jetzt auf Europa gucken in dem Bereich, dann haben wir da eine Handvoll europäischer Staaten, die sehr wichtige Positionen einnehmen im Bereich von Forschung, aber auch in der Fertigung, aber auch eben in den Zulieferermärkten von Chemikalien und Equipment. Und ich glaube, gerade dieses Letzte, das wird ganz häufig übersehen. Und deshalb ist es immer gar nicht so leicht zu sagen, was möchten wir denn für ein Ranking erstellen? Wo wollen wir denn damit hin eigentlich? Und was schauen wir uns genau an?
Können Sie das mal konkretisieren? Also in welchen Bereichen spielen denn welche Länder in der EU eine wichtige Rolle in dieser globalen Halbleiterlieferkette?
Also so die wichtigen Länder sind Frankreich, Belgien, Niederlande und Deutschland und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also wir haben, wenn wir jetzt zunächst erst einmal auf den Zulieferermarkt der Maschinen eingehen, da haben wir ja unter anderem, was immer viel benannt wird, den wichtigen Zulieferer von Lithografiemaschinen, das ist ASML. Also die Niederlande ist in dem Bereich extrem wichtig und hat auch mit Blick auf das sogenannte EUV-Equipment, also dieses neueste, modernste Equipment, was es braucht für die leistungsfähigsten Chips, hatte ASML auch eine Monopolstellung. Aber ASML ist da nicht der einzige wichtige Player. Wir haben da weitere wichtige Unternehmen wie zum Beispiel Zeiss und Trumpf, die im Zulieferernetzwerk von ASML eine zentrale Rolle spielen. Also auch ASML wäre eben nicht in der Lage, ohne die notwendigen Inputs von solchen Unternehmen überhaupt diese sehr komplexen Maschinen zu bauen. Und dann haben wir noch andere wichtige Unternehmen, wie zum Beispiel ASM oder Aixtron, die auch wichtige Maschinen zur Verfügung stellen. Dann, wenn wir den Markt wechseln, Richtung Chemikalien schauen, auch hier ist die Rolle Europas extrem wichtig. Also wir haben hier zahlreiche wichtige Zulieferer, um nur einige zu nennen, zum Beispiel Soitec, Air Liquide oder Merck. Und all diese Unternehmen, also sowohl was die Maschinen angeht, als auch die Chemikalien, spielen eben ganz unterschiedliche Rollen. Das heißt, sie stehen gar nicht in einem direkten Konkurrenzverhältnis zueinander, weil es eben so viele unterschiedliche Typen von Equipment und Chemikalien braucht. Also um das mal in ein Verhältnis zu setzen, wir haben 60 verschiedene Typen von Equipment und 400 verschiedene Chemikalien, die es eben für diese Front- und Backend-Fertigung braucht. Und das sind jetzt nur die Zulieferermärkte. Also wir können jetzt nochmal weitergehen und das kann ich in zwei Sätzen nur noch einmal kurz ergänzen. Wir haben dann eben auch eine führende Rolle im Bereich Leistungselektronik oder Automotive-Halbleiter. Hier sind zum Beispiel wichtige Unternehmen Infineon, Bosch, NXP oder auch ST Microelectronics. Dann quasi einfach, um den Punkt abzuschließen, ist Europa auch noch führend im Bereich Forschung. Also wir haben eben wichtige Technologieorganisationen wie zum Beispiel IMEC, CEA oder Fraunhofer, die eben sehr zentral sind, um überhaupt diesen hohen Innovationsdruck auch standzuhalten und in enger Kooperation mit Unternehmen weiter an Halbleiterforschung zu arbeiten.
Sie haben gerade das Unternehmen Infineon schon genannt. Da will ich nochmal nachfragen, weil ich es nicht ganz verstehe. Infineon ist ja auch ein Halbleiterproduzent. Die haben mehr Mitarbeiter als TSMC in Taiwan und sind trotzdem nicht so relevant im weltweiten Markt. Oder doch? Wie ist das zu verstehen?
Auch da ist es gar nicht so leicht, die Frage kurz zu beantworten, weil die Relevanz dieser beiden Unternehmen, die kann man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Also wir haben vorhin ja schon, sind wir schon drauf gekommen, dass Europa eben führend ist im Bereich Leistungselektronik und auch Automotive-Halbleiter. Und das sind eben Halbleiter, die ganz unterschiedliche Funktionen haben als jetzt zum Beispiel der Memory-Chip im Laptop oder der Logikchip im Handy. Das heißt also, wir haben hier je nach Funktion im Endgerät ganz, ganz unterschiedliche Halbleiter und dementsprechend sind auch die Fertigungsprozesse ganz unterschiedlich. Also wenn wir jetzt auch mal auf das Infineon-Beispiel kommen, Infineon ist unter anderem marktführend im Bereich auch Leistungselektronik. Das sind Halbleiter, die braucht man zum Beispiel, wenn wir jetzt auf den Wachstumsmarkt E-Mobilität schauen, um die Energie zwischen Ladesäule, Batterie und Elektromotor umzuwandeln. Also es sind innovative Lösungen, die aber auf älteren Fertigungsprozessen basieren. Und dann haben wir quasi TSMC, der ein bekannter Auftragsfertiger ist für die modernsten, leistungsfähigsten Halbleiter, also da, wo wir immer über Cutting Edge sprechen, hinsichtlich der Anzahl der Transistoren und der Fertigungsdichte auf einem Chip. Aber diese Chips sind typischerweise in der Unterhaltungsindustrie benötigt, also im Smartphone, in der Grafikkarte. Während die anderen, jetzt zum Beispiel Infineon, ein wichtiger Zulieferer ist für die europäische Automobilindustrie. Das heißt also, man kann gar nicht sagen, dass die einen weniger relevant sind als die anderen. Sie haben halt einfach unterschiedliche Abnehmer und vielleicht auch unterschiedliche Marktvolumina. Natürlich brauchen wir mehr Chips für ein Smartphone und es werden mehr Smartphones gefertigt. Deshalb sieht man da eben höhere Volumen. Aber wir haben einfach quasi ganz unterschiedliche Märkte, die man so gar nicht miteinander vergleichen kann.
Okay, das ist also schon mal eine gute Portion Differenzierung, die wir da gehört haben von Julia Hess. Das wollen wir gleich noch weiter vertiefen mit weiteren Fragen zum Europäischen Chip Act. Aber vorher geht es noch um ein Unternehmen, das Julia Hess gerade schon erwähnt hat, Katja.
Ja, ASML in der Tat. Das ist ein Unternehmen in den Niederlanden und das unterliegt derzeit auch diesem US-Embargo gegen China. Die USA, die haben ja im vergangenen Jahr beschlossen, dass nach China keine Technologie mehr gehen soll, die Halbleiter unter einer Strukturbreite von 16 Nanometern umfasst. Und dazu gehört eben auch ASML.
Und dieses spezielle, sehr spezielle niederländische Unternehmen in der Hightech-Chip-Lieferkette hat Maarten Haan für uns besucht. Nach vielen Anläufen, muss man sagen, hat es geklappt, auf das Gelände zu kommen.
Our machines multiply chips by means of lithography. A way of producing electronic circuits with industrial speed.
Was beim niederländischen Unternehmen Advanced Semiconductor Materials Lithography in den Produktionshallen abläuft, ist hochkomplex. Deshalb hat ASML auf dem Firmengelände in Veldhoven eine Ausstellung installiert für die Besucher, um ihnen mit Videos und 3D-Animationen zu zeigen, was sonst nur wenige verstehen würden, was aber extrem relevant ist für unser digitales Leben heute.
ASML ist ein großer Zulieferer für die Halbleiterindustrie und baut Maschinen, um Chipstrukturen auf Wafer zu belichten.
Wafer sind hauchdünne Siliziumscheiben, erklärt Burkhard Frick, der seit 10 Jahren für ASML arbeitet. Auf den Scheiben werden mit Licht winzige Muster, die Baupläne von Chips, eingebrannt.
Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein Diaprojektor. Man hat eine Maske, also wo das Negativ von dem Chip-Design, also eine geometrische Struktur, abgebildet ist. Die wird belichtet mit diesem sehr kurzwelligen Licht und auf einem Silizium-Wafer abgebildet. Und das wird sehr oft wiederholt. Es ist ein zyklischer Prozess, der gleiche Wafer geht teilweise hundertfach durch die Maschine. So werden also Strukturen, vertikale Strukturen aufgebaut auf dieser Siliziumscheibe.
ASML produziert selbst also keine Chips. Das niederländische Unternehmen baut Maschinen, mit denen andere Hochleistungschips produzieren. ASML liefert seine Maschinen zum Beispiel an den taiwanischen Konzern TSMC. ASML ist weltweit der einzige Anbieter dieser sogenannten EUV-Lithografie-Maschinen. EUV steht für extrem ultraviolettes Licht. Dadurch können sehr kleine Strukturen eingebrannt werden.
ASML ist die einzige Firma, die EUV-Systeme bis zur Serienreife entwickelt hat, sodass eben noch kleinere Strukturen in Dimensionen von einigen Nanometern abgebildet werden können.
Ein Nanometer ist der millionste Teil eines Millimeters. Um auf den Siliziumscheiben Strukturen von wenigen Nanometern abzubilden, braucht es sehr kurzwelliges Licht. Extrem ultraviolettes Licht zum Beispiel.
Das braucht man, um noch leistungsfähige Chips zu bauen.
In der Natur kommt EUV-Licht nicht vor. In jahrzehntelanger Forschung hat ASML deswegen ein System entwickelt, um das Licht künstlich zu produzieren. Ein Laser, stark genug, um ein Auto zu zerschneiden, feuert auf einen Tropfen Zinn. 50.000 Mal pro Sekunde in einem Vakuum. Das so entstehende Licht wird von einem Spiegelsystem durch die Maschine geführt und projiziert schließlich das Chip-Design auf eine Siliziumscheibe. Eine High-End-Maschine für High-End-Chips, die nicht nur in selbstfahrenden Autos und Smartphones landen, sagt Maike Okano-Heimans.
Sie sind auch für die militärische Entwicklung wichtig.
Okano-Heimans ist Expertin für Geopolitik und Technologie am Klingendahl-Institut, einer Denkfabrik in Den Haag.
Sie sind auch für technologisch Leiderschaft belangrijk, die Chips.
Die Chips sind für die technologische Vorherrschaft wichtig. Das ist ein Grund, warum China sie unbedingt haben will und warum die Amerikaner jetzt beschlossen haben, dass sie nicht wollen, dass die allerbesten Chips nach China gehen. Sie bitten die Niederlande, ihnen dabei zu helfen, denn ASML ist ein wichtiger Akteur in diesem Bereich.
Einige Beobachter bezeichnen das Wettrennen um technische Überlegenheit, das gerade stattfindet, als Chipkrieg. Einen Wirtschaftskrieg, in den ASML gegen seinen Willen hineingezogen wird. Auf Druck der USA erlaubt die niederländische Regierung ASML nicht mehr, seine High-End-Lithografie-Maschinen nach China zu exportieren.
Na, die Herausforderung für Nederland ist inderdaad, dass
Die Herausforderung für die Niederlande ist, dass wir normalerweise anders auftreten als die Amerikaner. Die Amerikaner wollen den technologischen Fortschritt in China stoppen. Die Niederlande wollen das nicht. Wir wollen mit China im Gespräch bleiben, die Kommunikationskanäle offen halten.
Doch nun hat die niederländische Regierung in diesem Bereich eine Wende vollzogen, meint die Technologieexpertin Okano Heimans.
Das heißt, wir wollen die tollsten Produkte nicht mehr mit Systemkonkurrenten, wie China genannt wird, teilen. In diesem Sinne sind wir also ein bisschen amerikanischer geworden. Wir sind in den Chipkrieg hineingezogen worden. Da wurde viel Druck ausgeübt auf die Niederlande.
Die Ausstellung auf dem ASML Campus zeigt auch, wie wichtig Lieferanten aus Europa für ASML sind. Laser- und Spiegelsysteme kommen zum Beispiel aus Deutschland. Die Lithografiemaschinen werden hier in Feldhoven im Rheinraum zusammengebaut. Jedes Staubkorn würde die Produktion stören. Eine fertige Maschine ist ungefähr so groß wie ein Wohnmobil. Dazu kommen zahlreiche unterstützende Aggregate. All das wird dann getestet und vom Kunden abgenommen, erklärt Burkhard Frick von ASML.
Danach wird das System wieder in größere Baugruppen zerlegt und in Spezialcontainer verladen, die dann mit Cargomaschinen von, in dem Fall sind das Boeing 747 Transportmaschinen, zu unseren Kunden meist in Übersee geflogen werden.
Weil die Maschinen von ASML bei 21 Grad Raumtemperatur zusammengeschraubt werden, müssen sie auch bei 21 Grad transportiert werden. Das sei so komplex, als würde man den Patienten einer Intensivstation in ein anderes Krankenhaus verlegen.
Man braucht etwa 3 vollbeladene Jumbojets, um ein EUV-System zu liefern.
So delikat der Transport der Lithografiemaschinen ist, so delikat sind die Beziehungen zwischen China und dem Westen. 87% seiner Maschinen verkaufte ASML im vergangenen Jahr an Kunden in Asien, vor allem nach Südkorea und Taiwan. In China dürften ASMLs Maschinen jedoch erst wieder landen, wenn sich die geopolitische Lage entspannt hat.
Ja, und danach sieht es im Moment tatsächlich nicht wirklich aus. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, der macht ja nun wirklich jedes Jahr aufs Neue darauf aufmerksam, dass für ihn die Insel Taiwan zu China gehört. Und das sollte nicht nur für die USA ein Warnhinweis sein.
Auch die EU-Staaten kennen natürlich Taiwans wichtige und gleichzeitig auch vulnerable Stellung und wollen sich deshalb unabhängiger machen. Wir haben den Europäischen Chips Act aus dem vergangenen Jahr schon erwähnt, der auch Produktionsstätten herholen soll nach Europa mit einer Förderung von mehr als 40 Milliarden Euro. Aber das Geld soll auch in die existierenden Player gehen, zum Beispiel ASML, um insgesamt diesen Marktanteil der Europäischen Union zu steigern.
Ja, die Frage ist, reichen diese Maßnahmen, um auch auf die angestrebten 20% bis 2030 zu kommen, 20% Marktanteil? Das haben wir Julia Hess gefragt, die schon gehörte Halbleiter-Expertin.
Zunächst einmal, ich finde, es ist richtig und wichtig, dass wir in Europa endlich erkennen, wie wichtig auch einfach die strategische Relevanz von Halbleitern ist und dass da eben einfach Abhängigkeiten bestehen, die sich ja auch in kurzer Zeit nicht auflösen werden. Und deshalb macht es auch Sinn, dass dieser erste Schritt im Chips Act jetzt erstmal auf Fertigung zu fokussieren, aus den Erfahrungen der Knappheiten herausgeboren ist, dass man eben gemerkt hat, okay, wir müssen zukünftig mehr Versorgungssicherheit gewährleisten in dieser sehr vulnerablen, sehr komplexen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig ist das aber ja nur die eine Seite der Medaille. Also wir haben einmal das Problem, dass wir stark abhängig sind, vor allem eben von asiatischen Ländern. Gleichzeitig aber muss Europa sich auch positionieren in der Technologierivalität zwischen den USA und China. Und deshalb, und da komme ich jetzt eben auf dieses viel diskutierte Ziel von 20% und auch so ein bisschen die Frage, okay, können wir das erreichen? Reicht das? Für mich ist diese Diskussion gar nicht so entscheidend und zielführend, weil für mich die Frage im Raum steht, was kommt nach dem Chips Act? Wir haben jetzt einen wichtigen Schritt gemacht. Die Investitionen sind wichtig. Wenn wir wollen, dass wir mehr Fertigung in Europa haben, dann brauchen wir Subventionen. Die Unternehmen werden sonst nicht von alleine kommen. Aber eine langfristige Strategie, die fehlt eben noch, die dann eben auch das gesamte Ökosystem mit einbezieht. Also auch die Zulieferermärkte, die ich angesprochen habe, zu schauen, okay, wo sind wir schon stark und wie können wir sicherstellen, dass wir auch da in Zukunft weiter stark sind, um quasi auch unersetzlich zu sein in der Wertschöpfungskette und damit quasi mit am Tisch zu sitzen und eine Verhandlungsposition zu haben.
Welche Programme gibt es denn auch längerfristig in Europa, dieses Thema voranzubringen? Also man fragt sich ja schon, wenn man sich den europäischen Markt anschaut, warum gibt es hier zum Beispiel keine gemeinsame Anstrengung von Unternehmen, also die gebündelt an dieser Aufgabe arbeiten, ähnlich wie wir das zum Beispiel jetzt bei so einem Unternehmen wie Airbus kennen?
Ich denke, das hat in dem Kontext auch wieder ganz viel damit zu tun, mit den Eigenschaften der Wertschöpfungskette. Also wie ich eingangs schon erwähnt habe, wir haben hier einen sehr hohen Grad der Arbeitsteiligkeit und eine zunehmende Spezialisierung, weil Chips eben auch immer passgenauer auf das Endprodukt angepasst werden. Und das hat sich aber über Jahrzehnte herausgebildet. Und gleichzeitig durch eben diese sehr enge Kooperation und diese Abhängigkeiten ist Kooperation durch das ganze Ökosystem hinweg extrem relevant. Sonst kann man gar nicht mit dem hohen Innovationsdruck mithalten. Und das ist aber wiederum total interessant, weil Unternehmen eben durch diese Fokussierung auf einen Prozessschritt, also sich auf eine Art von Maschine oder bestimmte Chemikalien oder eben nur die Auftragsfertigung zu konzentrieren, ihr ganzes Wissen, ihr Prozesswissen, ihre Investitionen da reinstecken können. Und das heißt also, man kann natürlich europäisch schauen, dass man weiter auch die Stärken adressiert und auch in diesen Bereichen Innovation vorantreibt. Aber diese Innovation muss halt immer durch die gesamte Lieferkette passieren. Und da ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel China, die wenig erfolgreich darin waren in den letzten 10 Jahren, trotz immenser Investitionen in ihr lokales Ökosystem zum State of the Art aufzuholen. Also sie haben es nicht geschafft, das Ziel, sich unabhängig zu machen, zu erreichen. Und daran sieht man eben, etablierte Unternehmen haben einen so großen Vorsprung, dass es eben wirklich auch Wissen darüber braucht und eine klare Strategie, wo wollen wir denn eigentlich hin? Weil es bringt eben nichts zu versuchen, Unternehmen zu kopieren, deren Erfolg eben gerade auf diesen jahrzehntelangen Erfahrungen und dem Wissen basiert. Sondern man muss jetzt eben schauen, wo lohnt es sich reinzugehen und wo werden wir auch in Zukunft weiter abhängig bleiben. Und deshalb sollten wir das Geld da auch vielleicht gar nicht unbedingt investieren.
Das heißt, Sie glauben nicht, dass Europa langfristig gesehen mithalten kann mit den High-End-Chips aus Taiwan?
Von der Kapazität definitiv nicht. Also wenn wir jetzt 1, 2 Fabs haben, die eben von quasi ausländischen Unternehmen hier Halbleiter produzieren, also modernste Halbleiter, dann ist es wichtig. Und dann haben wir auch ein Stück weit einen Schritt in Richtung Versorgungssicherheit geleistet. Aber dafür ist einfach die Fertigungskapazität für modernste Halbleiter in Taiwan viel zu groß und viel zu hoch. Also die Abhängigkeit wird bleiben. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist dabei auch zentral, wenn wir darüber sprechen, gemeinsame Anstrengungen, wo soll es hingehen, dass man eben sagt, okay, wir brauchen eine verstärkte Kooperation mit den Endanwenderindustrien und die Frage, wo können wir jetzt hier sowohl in puncto Innovation, aber auch Resilienz uns ein bisschen auf europäische Stärken konzentrieren und in diesen Bereichen auch innovativ bleiben.
Was wäre denn Ihre Einschätzung, das würde mich mal interessieren, wo sollte sich denn die Europäische Union positionieren zwischen China und den USA und worauf sollten sich die Länder hier konzentrieren? Also was wäre strategisch sinnvoll?
Einfach aus der Perspektive heraus der Wertschöpfungskette im Bereich Halbleiter ist, glaube ich, eine Sache viel, viel wichtiger, nämlich, dass wir überhaupt mal die Hausaufgabe machen, zu schauen, wo sind wir denn überall abhängig von China? Wo wollen wir denn die aktuellen Exportrestriktionen der USA auch gemeinsam vorantreiben? Also wo entscheiden wir uns? Wo ist unsere rote Linie? Was ist unsere klare Haltung? Und wie können wir diese dann operationalisieren? Also ich denke, da gibt es viele Wege und es gibt viele Wege, die Sinn machen. Aber in meinen Augen ist eben dieser erste Schritt nicht passiert, sich nämlich zu vergegenwärtigen, dass man diese Bewertung vornehmen muss. Und dass das auch nicht immer angenehm sein wird, aber man eben mit einem klaren Ziel auch eine gute Strategie auf den Weg bringen kann.
Was würde denn passieren, wenn Europa seine Hausaufgaben nicht macht und sich da nicht konzentriert darum bemüht, in diesem Bereich Fortschritte zu machen?
Im schlimmsten Falle ist halt die Gefahr da, dass die jetzigen Stärken, die wir haben, sukzessive von anderen Ländern, die eben sehr viel in Forschung und Entwicklung stecken, aufgeholt werden und wir eben aus dem Grunde dann quasi so ein bisschen unseren Platz auch am Tisch verlieren. Also natürlich mit Monopolpositionen haben wir natürlich gerade schon die Möglichkeit, auch eine gute Verhandlungsgrundlage zu haben, weil eben andere Länder genauso abhängig sind von uns, wie wir von ihnen sind. Und ich denke, das ist ein wichtiges Ziel, zu sagen, wir müssen nicht alles vor Ort haben. Und gleichzeitig müssen wir aber schon dafür sorgen, dass wir weiter am Tisch sitzen können, weil wir eben unsere Stärken erkannt und adressiert haben. Und ich denke, das ist total wichtig, neben den aktuellen Subventionen in neue Bereiche, diesen Teil mit auf die Agenda zu nehmen.
Julia Hess von der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin, Halbleiterexpertin. Vielen Dank.
Gerne.
Nach Europa und den USA fehlt jetzt aber noch ein wichtiger Spieler im Halbleiterrennen.
Ich denke, China wird wohl hinter dem Westen und Taiwan zurückbleiben, was die Chipherstellung angeht, zumindest in der nächsten Zukunft. Wenn es um die Chemikalien, die Software und die Maschinen geht, die hat China nicht annähernd. Es wird China sehr viel Zeit kosten, um hier aufzuholen.
Chinas Chipindustrie, die langfristig unabhängig werden soll, zumindest wenn es nach der Kommunistischen Partei geht, vom Weltmarkt, aber sich derzeit noch etwas im Abseits befindet durch das US-Embargo.
Mehr zu diesem Thema dann in der nächsten Folge bei unserem Chip-Wettrennen-Schwerpunkt hier in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke.
Und ich, André Zanto. Bis bald.
Tschüss.